Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Selten hatten Mousson und der Kapitän mit derart schweren Seen zu tun gehabt. Haushoch türmten die Wellen sich vor ihnen auf. Brüllend warfen sie das wehrlose Schiff hin und her, schlugen gegen die Fenster und ließen die dicken Scheiben beben. Gischtfetzen flogen über das Deck, und selbst den erfahrenen Seemännern stockte der Atem, wenn die Nase des Schiffs sich über den Abgrund eines Wellentals neigte. Zwischen dem Grau des Himmels und dem des Wassers war kaum noch jener schmale Landstreifen auszumachen, den man Kap Horn nannte. Der Schicksalsort tausender Seeleute, die hier ihr Leben gelassen hatten. Für die Elmsfeuer sollte das Kap nun zum Eingang zur Hölle werden. Einer Hölle namens Olenar. Dem Reich jenes Herrschers, der ihnen vor so langer Zeit ihre Seelen geraubt hatte. Nichts blieb nun mehr zu verlieren als Angst und Verzweiflung. Doch sie waren nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Das stand fest. Mit voller Kraft stemmten die beiden Männer sich gegen das wild hin- und herschlagende Steuerruder. Sie mussten auf Kurs bleiben, um jeden Preis. Um 7 Uhr an diesem Abend mussten sie sich an der richtigen Stelle befinden. Immer wieder hatten sie sich in den vergangenen Tagen die Positionsmarken eingetrichtert, konnten sie auswendig herbeten und waren doch gezwungen, sie niemandem zu verraten, bei Gott, niemandem zu verraten, wenn sie nicht alles gefährden wollten. Die Uhr zeigte 7:15. Keinen Augenblick nahm Mousson die Augen vom Kompass. Nur den Kurs halten. Draußen waren Himmel, Land und Wasser inzwischen zu einer einzigen furchteinflößenden Masse verschmolzen. Seit langem hatten sie alles akribisch geplant. Sie würden den Punkt nicht verfehlen. Mousson ging hinüber zum Telefon und nahm den Hörer von der Wand.
»Brovny?« »Ja, hier, Mousson. Hören Sie zu, Brovny.«
Wieder ging sein Blick zur Uhr.
»Noch 5 Minuten, dann ziehen wir es durch. Haben Sie mich verstanden?«
Gischt machte die Scheibe fast vollkommen blind. Alles dröhnte. Schon jetzt war es, als öffne sich der Schlund zur Unterwelt vor ihnen.
»Brovny, hören Sie mich noch?« »Gut. Noch 4 Minuten. Bringen Sie die Maschine bitte auf volle Kraft. Geben Sie alles, was in diesem verdammten Motor noch steckt. 3 Minuten.«
Mousson sah, wie das Ruder heftig ausschlug und den Kapitän zu Boden warf. Sofort ließ er den Hörer fallen und eilte ihm zur Hilfe. Dann lief er zurück zum Telefon und presste sich den Hörer wieder ans Ohr.
»Brovny, sind Sie noch da? Hören Sie! Es ist soweit! Jetzt!«
Der Rudergänger eines Schiffes der chilenischen Seenotrettung, das zu diesem Zeitpunkt auf der Höhe von Kap Horn kreuzte, traute seinen Augen nicht. Ohne den Blick vom Objekt seines Entsetzens abzuwenden, rief er den wachhabenden Offizier zu sich. Gleich darauf erfolgten 2 gestandene Seeleute ein Schauspiel, von dem sie annehmen mussten, es sei eine böse optische Täuschung.
»Sehen Sie dieses Schiff da vorne auch, Senor?«
»Ja, ich sehe es.«
»Seltsam. Wir haben es überhaupt nicht auf unserem Radar.«
»Reden Sie doch keinen Blödsinn. Zeigen Sie mal her.«
»Tatsächlich, es ist nicht auf dem Radar.«
»Können Sie erkennen, unter welcher Flagge es fährt?«
»Sieht aus, als sei es ein deutsches Schiff.«
»Ja, eine deutsche Reederei. Was in 3 Teufelsnamen tun die nur? Sind die von allen guten Geistern verlassen?«
»Sieht fast so aus.«
»Kein Mensch, der bei klarem Verstand ist, vollführt bei diesem Wetter solche Manöver.«
»Nein, niemand, Senor.«
»Also was?«
Den Männern verschlug es endgültig die Sprache. Mit ans Obszöne grenzender Faszination verfolgten sie, wie das Schiff vor ihnen in voller Fahrt die Maschinen stoppte, um noch im selben Moment hart beizudrehen. Sie sahen, wie der Rumpf des Schiffes sich aufbäumte und von gigantischen Brechern zur Seite geworfen wurde. Erst danach aber passierte das wirklich Unfassbare. Ein grüner Blitz fuhr wie aus dem Nichts vom nachtschwarzen Himmel direkt in den Mastbaum des deutschen Schiffes. Zeitgleich riss dort, wo es sich befand, ein gewaltiges Loch auf, als ob Himmel und Meer sich gleichzeitig auftäten. Und direkt in dieses Loch fuhr das fremde Schiff hinein und war im nächsten Augenblick verschwunden.
Träume.
Die elektrische Schiebetür öffnete sich und gleißendes Licht schlug Johnny entgegen. Gestalten in grüner Kleidung, mit Masken vor dem Gesicht, nickten ihm schweigend zu. Er ging über den weiß gefliesten Boden zu einem bauchhohen Tisch. Darauf lag unter einer dünnen Decke ein menschlicher Körper. Den Kopf konnte Johnny nicht erkennen, denn der war hinter einer Art Paravent verborgen. Keiner der Anwesenden sprach mit ihm. Hin und wieder klang schwer verständliches Gemurmel hinter einer der Masken hervor. Geschäftig gingen alle auf und ab. Und dann war da ein tiefes Seufzen, das in regelmäßigen Abständen an sein Ohr drang, untermalt von einem fortwährenden hohen Piepen. Nach einer Weile trat eine der vermummten Gestalten auf ihn zu und sagte:
»Dr. Elm, es ist alles vorbereitet. Der Patient ist soweit. Sie können beginnen.«
Johnny erkannte die Stimme. Es war die seines Mentors Professor Maximilian Block. Eine zweite, kleinere Person reichte ihm ein poliertes Skalpell. »Viel Erfolg, Dr. Elm.« »Schwester Ricarda.«
»Nur zu«, sagte Block. »Sie schaffen das. Die erste Herzoperation ist für jeden Chirurgen etwas Besonderes.«
Seine warme Stimme machte Johnny Mut. Eine zweite Krankenschwester führte ihn dicht vor den Operationstisch. Der Brustkorb des zu Operierenden lag frisch rasiert und mit roter Desinfektionslösung bestrichen vor ihm. Johnny konzentrierte sich. Einige Dutzend Male hatte er bereits bei Thorax-OPs assistiert. Er kannte jeden Schnitt und jedes Gefäß, mit dem er es zu tun bekommen würde, auswendig. An ihm sollte die Transplantation nicht scheitern. Routiniert setzte er die Klinge an und tat, was er in Gedanken schon unzählige Male vollzogen hatte. Jeder der Beteiligten steuerte das Seine bei, funktionierte wie das perfekt justierte Rädchen eines Präzisionsuhrwerks. Johnny spürte, wie Adrenalin durch seine Adern rauschte. Dies war das Umfeld, in dem er zur Höchstform auflaufen konnte. Nur wenige Gewebeschnitte trennten ihn noch von der Entnahme des kranken Herzmuskels. Gab es etwas Faszinierenderes als jenes Organ, um das die gesamte menschliche Existenz sich drehte, in den Händen zu halten, es durch ein besseres zu ersetzen und dem Patienten so ein neues Leben zu schenken? Wie weit war er in einem solchen Moment von dem entfernt, was Gott selbst tat? Während er dies dachte, fuhr die Schiebetür ein weiteres Mal zurück und eine ebenfalls maskierte Person betrat den Saal. Sie eilte auf ihn zu und stammelte:
»Wir können das Transplantat nirgends finden.«
Zunächst mehr überrascht als geschockt, setzte Johnny das Skalpell ab. Er registrierte, wie seine Schläfen zu pulsieren begannen. Sein Gehirn schaltete in den antrainierten Notfallmodus. Es sagte ihm: »Ruhe bewahren, nicht die Fassung verlieren. Sie finden das gesunde Herz nicht, woran könnte das liegen? Es ist alles akribisch vorbereitet worden. Wir befinden uns hier in einer der besten chirurgischen Einrichtungen des Landes, mit den besten Operateuren des Landes, wenn nicht sogar Europas. Was bedeutet also, wir können das Transplantat nirgends finden?« Während er das alte Herz in den Händen überlegte, was zu tun war, hörte er plötzlich eine andere, ihm nicht bekannte Stimme.
»Junge, was machst du denn da nur? Ich habe mich darauf verlassen, dass du weißt, was du tust. Andernfalls hätte ich nie meine Einwilligung gegeben, von dir operiert zu werden.«
Die Stimme kam von hinter dem Paravent. Er reichte das eben entnommene Herz an eine der Schwestern weiter und sah hinter den Wandschirm. Dort lag ein Beatmungsschlauch im Hals, sein Vater, und sah ihn aus weit aufgerissenen Augen vorwurfsvoll an. Nun schüttelte auch Professor Block enttäuscht den Kopf und löste die Kordeln des Mundschutzes in seinem Nacken. Doch es war nicht sein Mentor, der hinter der Maske zum Vorschein kam, sondern das Gesicht Leonid Brovnys. Das war unmöglich. Was hatte ein russischer Maschinist in seinem OP verloren? Auch die beiden Krankenschwestern nahmen ihre Masken ab. Nein, das konnte nicht sein. Da standen Lorna und Frau Rausch. Die beiden hatten ihm bei seiner ersten Herzoperation assistiert. Wieder öffnete sich die Tür und eine weitere OP-Kraft trat ein. In der Hand trug sie eine Schale, wie sie für Transplantate vorgesehen war. Na also, da kam das Herz doch. Alle banden sich erleichtert wieder die Masken vor das Gesicht und zogen sich neue sterile Latexhandschuhe über. Johnny nahm die Schale entgegen. Als er jedoch einen Blick hineinwarf, blieb ihm beinahe das eigene Herz stehen. In dem Gefäß aus Spezialstahl lag, in Embryonenhaltung zusammengekrümmt und in pulsartigen Kontraktionen zuckend, Rosina. In diesem Augenblick wachte Dr. Johnny Elm schreiend auf.
»Glauben Sie, wir können uns auf diese alte Karte verlassen?«
Mousson beugte sich neben dem Kapitän über den Kartentisch. Mit einem Zirkel vermaß er die Abstände zwischen bestimmten Punkten auf dem vergilbten Pergament. Als er sich nach einer Weile aufrichtete und den Rücken durchstreckte, hörte man ein lautes Knacken.
Scheint, als wäre meinen Rückenwirbeln der Tanz mit dem Riesenkalmar nicht besonders gut bekommen.
Er lachte heiser, wurde gleich darauf aber wieder ernst.
Ja, ich fürchte, Sie haben recht, Captain. Wir werden uns auf Sie verlassen müssen.
Nachdenklich fuhr er sich mit der Hand über das Kinn.
Wenn man Aquilias Worten, möge ihre Seele in Frieden ruhen, Glauben schenken darf, stammt diese Karte aus jenen Tagen, als Mulligan noch ein beliebter und friedfertiger Herrscher war.
Besorgt zog er die Stirn in Falten.
Daran lässt sich erkennen, wie alt dieses Papier sein muss.
Respektvoll strich er mit den Fingern über das Pergament, von dessen einer Ecke ein brüchiges grünes Wachssiegel baumelte, und sah durch die Frontscheibe nach draußen. Die Welt, in der sie sich seit ihrem Übergang nach Olinar befanden, unterschied sich auf eine schwer erklärbare Weise von der, aus der sie kamen. Der Ozean hier war dunkel und glatt wie ein Spiegel. Alles war in ein milchig grünes Licht getaucht. Eine Sonne war am Himmel nicht auszumachen. Wenn sie ihren Uhren noch trauen durften, vergingen die Stunden zwar, doch es wurde weder heller noch dunkler. Es blieb immer gleich. Außer ihnen war niemand auf dem Meer unterwegs. Nach einer Weile hatten sie sich so weit an das neue Umfeld gewöhnt, dass sie nicht mehr ständig davon irritiert wurden. Wie fremdartig die Umgebung aber dennoch war, wurde ihnen immer dann ins Gedächtnis gerufen, wenn eines der sonderbaren Wesen, die dort lebten, ihren Weg kreuzte. Majestätisch und ohne der Elmsfeuer Beachtung zu schenken, zogen sie hoch oben am Himmel dahin. Sie erinnerten Moussan und den Kapitän an eine Mischung aus Blauwal und Albatros. Ihre Körper waren lang und mächtig, wie jene der gigantischen Meeressäuger, dabei aber mit Schwingen von nie gesehener Eleganz und atemberaubender Spannweite ausgestattet. Das Merkwürdigste daran war, dass man diese Tiere nur aus den Augenwinkeln sehen konnte. Sobald man den Blick direkt auf sie richtete, lösten sie sich einfach in Luft auf. Bei all dem waren sie, wie es schien, friedfertig. Moussan und den Kapitän beunruhigte ohnehin viel mehr, dass keiner von Mulligans Kriegern sich ihnen beim Eindringen in Olinar entgegengestellt hatte. Waren sie etwa noch nicht bemerkt worden? Nein, das konnte unmöglich sein. Er hielt jeden Winkel seines riesigen Reichs fest im Griff. Wenn er sich bislang also nicht um sie gekümmert hatte, dann musste dem ein bestimmtes Kalkül zugrunde liegen. Bis hierher war alles glatt verlaufen, zu glatt. Jeden Moment war mit dem Schlimmsten zu rechnen. Wieder und wieder wandten sie sich der Karte zu. Es war die einzige, die sie von Olinar besaßen. Aquilia hatte sie heimlich an sich genommen, damals, als er sie davongejagt hatte. Welch kluge Tat, welch weise Voraussicht. Von Aquilia wussten sie auch, dass mit dem Übertritt in Mulligans Welt alles selbstbestimmte Navigieren ein Ende hatte. Denn jede Bewegung, die innerhalb der Grenzen Olinars stattfand, kannte nur ein Zentrum. Torturalmar, der Turm der verlorenen Seelen. Torturalmar war der Punkt, von dem alle Macht des Reichs ausging. Sein finsteres, grauenerregendes Herz. Dort, spätestens dort, würden sie auf ihn treffen. Mit jeder Sekunde, die verging, jedem Meter, den sie über das dunkle Wasser glitten, näherten sie und die Elmsfeuer sich von nun an ihrer wahren Bestimmung. Dem großen, dem alles Entscheidenden, dem letzten Gefecht. Kratzte die Spitze des Zirkels über das Papier. Den ersten der konzentrischen Schutzkreise, die Torturalmar gegen Feinde abschirmten, hatten sie bereits überquert, ohne dass etwas geschehen war. Wie lange würde dieser beunruhigend friedliche Zustand noch anhalten? Der Kapitän nahm seine Mütze ab und fuhr sich durch das seit Tagen ungewaschene Haar. Besorgt musterte er Moussan und erkannte, dass sie beide dasselbe dachten. Ein Mann fehlte in diesem Moment auf der Brücke. Einer, der die nötige Chuzpe besaß, direkt in das Herz dieser Finsternis hineinzufahren und dort einfach zu erledigen, was zu erledigen war. Den Mut, den Namen dieses Mannes auszusprechen, jedoch brachten weder der Kapitän noch sein Steuermann auf. Vorläufig zumindest. Benommen von seinem verstörenden Traum, tappte Johnny die Treppe hinunter in den Bauch des Schiffes. Schon von Weitem hörte und roch er den Maschinenraum. Er hatte sich lediglich einen Bademantel über den Pyjama gezogen. Seine Füße steckten in alten Filzpantoffeln. Er würde nicht lange dort unten bleiben. Als er sein Ziel erreicht hatte und seine Finger sich bereits um den öligen Türknauf schlossen, hielt er kurz inne. War er bereit für das, was nun kommen würde? Sollten sie es wirklich wagen, die beiden Amuletthälften wieder zu einem einzigen zu verschmelzen? Was, wenn es gelang? Würde er dann tatsächlich seinem Vater Auge in Auge gegenübertreten? Wie verhielt man sich gegenüber einem Vater, den man seit beinahe 30 Jahren nicht gesehen hatte und der in dieser Zeit ein Geist gewesen war? Sagte man »Hallo, wie geht's?« War es nicht komplett irrsinnig, über solche Banalitäten nachzudenken, angesichts derart ungeheuerlicher Vorgänge? Gab es nicht dringlichere Fragen, die er sich stellen musste? Wie würde es sein, plötzlich überhaupt einen Vater zu haben? Was er bisher über diesen Mann gehört hatte, war nicht unbedingt dazu angetan, sein Verlangen nach einem Wiedersehen zu steigern. Egoismus und Verantwortungslosigkeit waren die Vokabeln, die ihm in Bezug auf seinen Erzeuger einfielen. Wollte er jemanden mit diesen Eigenschaften wirklich kennenlernen? Andererseits war das der Mann, den seine Mutter einmal geliebt hatte und den sie vielleicht noch immer liebte. Was also gab ihm, Johnny, das Recht, diesem Mann die Chance auf Erlösung zu verweigern und damit die Möglichkeit, vergangene Fehler wieder gut zu machen? Wenn er es schon nicht seinem Vater zuliebe tat, dann seiner Mutter. Dank ihr war aus ihm der geworden, der er war. Nun war der Zeitpunkt gekommen, sich dafür zu revanchieren. Er atmete tief durch und drehte den Türknauf. Die Kombüse lag in trübem Dämmerlicht. Crescentia Rausch war über dem Esstisch eingenickt. Tief und gleichmäßig ging ihr Atem, als ein sonderbares Summen bis in ihre Träume drang. Irritiert schlug sie die Augen auf und blinzelte in den finsteren Raum. Wo war sie? Sobald sie im Halbschatten die Umrisse des Esstischs und die Anrichte mit dem Radio erkannte, entspannte sie sich. Sie befand sich in ihrem eigenen kleinen Reich. Ihr Blick wanderte von der Anrichte zurück zum Tisch und blieb verwundert an der Wasserkaraffe hängen, die dort stand. Etwas stimmte nicht damit. Das Wasser darin schimmerte grünlich, wie jenes in den Fischtümpeln ihrer Kindheit. Zögernd erhob sie sich von ihrem Stuhl und ging um den Tisch herum, um sich das Ganze aus der Nähe zu betrachten. Als sie nah genug gekommen war, rieb sie sich ungläubig die Augen. In dem bis zum Rand gefüllten Krug schwamm, ja tatsächlich, schwamm die kleine Rosina. Das war doch nicht möglich. Crescentia Rausch schloss kurz die Lider. Als sie sie wieder öffnete, hatte sich jedoch nichts geändert. Rosina war noch immer da. Sie schwamm dort im Krug und war dabei etwa halb so lang wie Crescentia Rauschs Daumen. Anstelle von Füßen hatte sie einen bläulich schimmernden Fischschwanz. Elegant zog sie im Trinkwasser ihre Runden, turnte schwebend zwischen grünen Unterwasserpflanzen und schien sich nicht daran zu stören, dass Crescentia Rausch sie aus nächster Nähe beobachtete. Die Köchin schauderte. Das wahrhaft Beunruhigende geschah jedoch erst ein paar Augenblicke später. Das Wasser im Krug verlor plötzlich seinen grünen Schein. Dunkel und grau wurde es, als habe jemand die Lampe über einem Aquarium ausgeknipst. Gleich darauf hörte Rosina auf zu schwimmen und verharrte starr im Wasser. Dann löste sich, knirschend wie das Gehäuse einer Garnele, der Fischschwanz von ihrem Unterleib, als sei er ein Kleid, und sank taumelnd zum Grund des Krugs. Rosinas Beine kamen darunter zum Vorschein. Wild strampelnd versuchte sie, an die Wasseroberfläche zu gelangen, doch so sehr sie sich auch bemühte, mit Armen und Beinen um sich schlug, es war vergebens. Wie ein Stein sank auch sie auf den Boden der Karaffe. Ihr in Todesangst geweiteter Blick traf Crescentia Rausch. Eine schreckliche Panik befiel diese. Sie konnte doch nicht tatenlos mit ansehen, wie das geliebte Kind vor ihren Augen ertrank. Sie krempelte ihren Hemdsärmel zurück und fuhr mit dem bloßen Arm in die Karaffe. In dieser Haltung erwachte sie. Auf ihrer Stirn stand kalter Schweiß. Die Karaffe, in der ihr Arm steckte, war leer. Die Tür zur Krankenstation war nur angelehnt, und wäre in diesem Moment jemand auf dem Korridor daran vorbeigegangen, hätte er aus dem Inneren vermutlich leises Weinen vernommen. Lorna kniete, lediglich in ein dünnes Nachthemd gehüllt, in der Mitte des Raums vor einem Stuhl. Auf dem Stuhl stand, in ihrem Topf aus braunem Ton, Eleonora. Lornas Brustkorb vibrierte in unterdrücktem Schluchzen. Zärtlich strich sie mit zitternden Fingern über die Blätter der Alraune. Mehr als die Hälfte davon hatten, seitdem sie nach Olinar gekommen waren, ihr Grün verloren und waren braun und welk geworden. Kein Harken und kein Wässern hatte etwas an diesem Zustand zu ändern vermocht. Über Lornas Gesicht liefen Tränen, während ihre Hände die sterbende Pflanze liebkosten.
»Bitte, verlass mich nicht. Du bist doch das Einzige, was mir von zu Hause geblieben ist. Sag mir, was ich tun soll, damit es dir wieder besser geht. Du darfst nicht einfach gehen. Wie soll ich denn alleine?
Sie zögerte.
Meinem ihm gegenübertreten. Wird er mich, wenn ich alleine komme, nicht sofort töten? Ich bin schließlich einfach vor ihm geflohen, heimlich nachts, ohne Abschied. Man lässt seinen Vater nicht einfach im Stich, habe ich recht? Du hast ihn doch auch nicht im Stich gelassen. Wieso dann ich?
Lorna betrachtete mit geröteten Augen die Pflanze.
Aber weißt du, was noch schlimmer ist, als die Angst davor, von ihm getötet zu werden?
Sie wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht.
Ja, natürlich weißt du es.
Sie lachte. Es war kein Glaube an einen guten Ausgang in diesem Lachen.
Du weißt es, weil du meine Mutter bist, gewesen bist. Nein, du bist es noch immer. Und daran wird sich auch nie etwas ändern. Schlimmer als alles, was er mir je antun könnte, wäre, wenn er Hand an Johnny legen würde. Und das wird er, ja, das wird er.
Verzweifelt drehte Lorna den Kopf zur Seite. Ihre weiteren Worte erstickten in Tränen.
Ganz sicher weiß er längst, dass Johnny und ich...
Sie brach ab, weinte still vor sich hin, die Hände in den welken Blättern vor sich vergraben. Plötzlich hielt sie inne und hob den Blick. Die Erde in dem Topf begann grün zu schimmern. Wenig später ergriff das Glühen auch die Stiele und Blätter, bis die gesamte Pflanze in hellem Licht erstrahlte. Ein Summen erfüllte die Luft. Lorna sah es und wischte sich die Tränen vom Gesicht. Dann lächelte sie.
»Danke, Mama.«
Jede Zelle in Johnnys Körper bebte vor Erwartung. Der Augenblick, dem er so lange mit Hoffen und Bangen entgegengesehen hatte, stand kurz bevor. Alles, was er bisher getan und gelassen hatte, um an diesen Punkt zu gelangen, trat mit einem Mal in den Hintergrund. Jeder seiner Sinne war auf den gegenwärtigen Moment gerichtet. Selbst das, was sich seit seinem Betreten des Maschinenraums zugetragen hatte, lag nun in vollkommener Dunkelheit. Es gab gegenwärtig nur ein Licht, und das strahlte direkt auf das Jetzt und Hier. In einer Glut, deren Hitze alles überstieg, was Johnny je kennengelernt hatte, war es Brovny tatsächlich gelungen, die beiden Amuletthälften zum Anschmelzen zu bringen. Mit einem gewaltigen Hammer hatte er sie anschließend bearbeitet. Im Rückblick schien es Johnny, als habe er selbst die Schläge geführt und das rotglühende Metall in Form gebracht. Denn die Muskeln seiner Arme brannten wie Feuer, seine zu Fäusten geballten Hände waren schwer wie Blei. Es mussten Stunden vergangen sein, seitdem sie ihr Tun begonnen hatten. Doch ihm kam sie vor wie Sekunden. Oder war es umgekehrt? Alles war wie in einem Rausch geschehen, so als ob man etwas täte, von dem man wusste, dass es verboten war und es trotzdem tat, weil der Geist nicht länger in der Lage war, richtig von falsch zu trennen. Als das kräftezehrende Werk schließlich vollbracht und die beiden Hälften zu einem Ganzen geworden waren, hatte Brovny das Amulett mit bloßer Hand aus dem Feuer gerissen und in einen Eimer mit Wasser geworfen. Und wieder kam es Johnny so vor, als sei er es gewesen, der das 1000 Grad heiße Metall mit seinen Fingern berührt hatte. Das Zischen des verdampfenden Wassers fuhr ihm wie eine Klinge ins Gehör. Ihm wurde schwindlig. Allein Brovnys Hand, die ihn im Genick packte, hielt ihn aufrecht. Fast der gesamte Eimerinhalt war auf einen Schlag verpufft und auf dem Boden des Eimers lag es. Brovny sah Johnny fest in die Augen. Mit unbewegter Miene griff er nach dessen Hand und führte sie ohne zu zögern in den Eimer. Johnny fühlte den Rest des Wassers. Die Temperatur machte ihm nichts aus. Seine Finger stießen an das erkaltete Metall. Behutsam griff er danach und hob es langsam in die Luft. Die letzten Wassertropfen verdunsteten, ehe sie den Boden erreichten. Johnny merkte, wie sein Körper ein weiteres Mal zu zittern begann. Damals, als Putzi, sein Halbbruder, die beiden Amuletthälften gegeneinander gepresst hatte, war das Böse unmittelbar spürbar geworden. Diesmal aber geschah nichts dergleichen, und das machte ihm Angst. Würde das Böse sich wehren, wenn er sich das Amulett um den Hals legte? Eine Antwort konnte ihm nur die Tat selbst geben. Millimeter für Millimeter zog er sich die Kette über den Kopf, spürte, wie ihre Glieder sich in seinen Haaren verhakten und wieder lösten. Dann war es vollbracht. Kühl spürte er das Metall in seinem Nacken. Zur Sicherheit hatte Brovny die ganze Zeit über den Anhänger gehalten. Als er ihn nun vorsichtig auf Johnnys Brust sinken ließ, das Gold seine erhitzte Haut berührte, schoss ein Feuerball durch seinen Körper. Mit einer Flamme, grün wie in jener Nacht, als die schwarzen Boten Mologens vom Meer her ihre Arme nach ihm ausgestreckt hatten und er ihrem todbringenden Werben nur dank Aquilias Beistand entkommen war. Wie oft hatte er in den zurückliegenden Monaten Qualen erlebt, die nach ärztlichem Ermessen kein Mensch überleben konnte. Und doch stand er in diesem Augenblick hier, im Maschinenraum eines Schiffes namens Elmsfeuer, das ihn einmal um die halbe Welt gebracht hatte, um zu sehen, was er nun sah. Sein gesamter Körper zuckte. Ein Knistern war zu hören, als habe sich die Atmosphäre um sie herum elektrisch aufgeladen. Die nackte Glühbirne an der Decke flackerte. Als das Feuer ihn wieder verlassen hatte, spürte Johnny keinen Schmerz mehr. Auch keine Angst, keine Verzweiflung. Stattdessen fühlte er, wie reine Energie in seinen Körper floss. Und hätte Brovny nicht nach wie vor die Hand in seinem Genick gehabt, er wäre vom Ansturm dieser Kraft wohl an die Decke gegangen. Impulsartig schloss er die Augen, um der immensen Belastung Herr zu werden. Im selben Moment, ganz plötzlich, verstummte jedes Geräusch. Der Orkan in seinem Inneren wurde mit einem Mal zu einer warmen Brise. Kein Kampf mehr, kein Aufbäumen. Alles war plötzlich ganz leicht. Er roch frisch gemähtes Sommergras und das Himbeeraroma von Brausepulver, den Geruch seiner Kindheit. Von tiefer Freude erfüllt, öffnete er die Augen und sah seinen Vater. Abenddämmerung oder Morgengrauen. Einige Tage waren verstrichen, ohne dass etwas den Verlauf der Reise gestört hatte. Johnny lag ausgestreckt auf seinem Bett und balancierte das Smartphone auf seinem Bauch. Er drehte es in der Hand, legte es weg, griff wieder danach und spielte darauf herum. Seitdem sie nach Ulinare gekommen waren, zeigte das Display keinen Empfang mehr. Dessen ungeachtet öffnete Johnny schließlich eine E-Mail-Maske und begann, zaghaft zunächst, dann immer flüssiger zu tippen. Er musste die Unordnung in seinem Kopf in Ordnung verwandeln, musste dem Durcheinander seiner Gedanken Struktur geben und ihnen, indem er sich zwang, sie in Worte zu fassen, ihre Schwere nehmen. Verehrter Professor Block, jeder Satz, den ich im Folgenden an Sie richte, wird Sie vermutlich nie erreichen, und trotzdem muss ich ihn schreiben. Derzeit befinden wir uns an einem Ort, den kaum ein Mensch vor mir je betreten hat. Den Grund für unseren Aufenthalt dort kann und darf ich Ihnen nicht nennen, selbst wenn ich weiß, dass Sie das hier nie zu Gesicht bekommen werden. Verzeihen Sie mir meine scheinbar überzogene Vorsicht. Sie dient zu meinem und, wie ich befürchten muss, auch Ihrem Schutz. Seit Tagen, wenn nicht sogar Wochen, durchqueren wir nun ein absonderliches Meer, wie es in unserer Welt keines gibt. Das Ziel unserer Reise kennt jeder an Bord. Wie weit wir von ihm derzeit entfernt sind, wissen hingegen nur wenige davon, zu denen ich nicht gehöre. So müssen wir ahnungslose Mehrheit darauf vertrauen, dass unser Kapitän und sein Steuermann wissen, was sie tun, und dass das, was sie tun, das Richtige ist. Mousson betrachtete nachdenklich den Kapitän und brummte: »Aquilia hatte recht. Das Kraftfeld von Torturalmar ist stark, sehr stark. Auch hier schon. Egal, ob ich das Ruder nach Backbord oder nach Steuerbord lege, wir weichen keinen Millimeter vom ursprünglichen Kurs ab. Seit wir die Grenze überschritten haben, geht das nun schon so.« Er nahm einen Zahnstocher aus dem Mund und schnippte ihn durch die geöffnete Tür ins Freie. »Was hatten Sie erwartet, Mousson? Dass er uns fahren lässt, wohin wir wollen? Wir sind hier in seinem Reich, und dieses Reich kennt nur ein Zentrum, um das sich alles dreht und auf das alles zuläuft, ihn selbst.« Mousson drehte sich irritiert um. Noch hatte er sich nicht daran gewöhnt, dass der Kapitän und er nicht länger allein auf der Brücke waren. »Und ich will Ihnen noch etwas sagen, Mousson. Soll er ruhig seine Muskeln spielen lassen. Mir macht er keine Angst mehr. Ich hatte in den letzten 30 Jahren mehr Angst, als es für einen einzelnen Menschen gut ist. Das reicht mir für den Rest meines Lebens.« Mousson kniff gereizt die Augen zusammen. »Du hast dich in all der Zeit keinen Deut geändert, Henry. Du bist immer noch derselbe Azadeur, der erst handelt und dann denkt und der, wenn ihm das Ergebnis nicht passt, die Schuld dafür anderen in die Schuhe schiebt.« Wütend fuhr er sich mit dem Handrücken über den Mund. »Und was heißt überhaupt für den Rest meines Lebens? Du hast dank deines mutigen Sohnes vielleicht deine Gestalt zurück, dein Leben, aber noch lange nicht. Und ich sage dir noch etwas. Wenn du uns dieses Mal wieder in die Scheiße reitest, dann...« Er unterbrach sich abrupt, als es an die Tür klopfte, und fuhr dann deutlich freundlicher fort. »Ah, Herr Mommsen. Unser Tee, wie schön, dass Sie das so schnell einrichten konnten.« Mommsen deutete eine leichte Verbeugung an. »Captain, Herr Mousson, Herr, Vater?« In Johnnys Kabine war es still. Nur das leise Klicken der Handytastatur füllte den Raum. »Wissen Sie, Professor Block, Ich habe noch nicht entschieden, ob ich mich darüber freue, endlich einen Vater zu haben. Nun ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich vielleicht doch schon eine Entscheidung getroffen und besitze nun nicht den Mut, sie auszusprechen, aus Angst, eine Tür unwiderruflich hinter mir zuzuschlagen. Wie viel leichter war es doch, einen Vater zu lieben oder zumindest zu bewundern, der allem Irdischen entrückt war, makellos und in seiner Abwesenheit immer verfügbar. Ganz anders ist es, wenn man sich mit Anfang 30 einem Fremden gegenübersieht, der einem zu allem Überfluss nicht sonderlich sympathisch ist. Es stimmt natürlich, man kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Vielleicht muss ich mich einfach mit dem Vater arrangieren, den die Natur mir zugewiesen hat. Wo steht geschrieben, dass Vater und Sohn sich mögen müssen? Ich bin furchtbar lamoyant, ich weiß. Es schreibt sich eben vieles leichter, wenn man weiß, dass der Adressat es nie zu Gesicht bekommen wird. Johnny drehte den steif gewordenen Nacken nach links und sah eine Weile aus dem Fenster. Dann schrieb er weiter. Herr Mousson, unser Steuermann, scheint mit meinem Vater ebenfalls nicht besonders gut zurechtzukommen. Aber vielleicht irre ich mich auch, und der raue Ton zwischen den beiden entspringt lediglich einem Hierarchiekonflikt zwischen einem ersten und einem zweiten Offizier. Tja, was gäbe es sonst noch zu berichten? Wieder ist ein Tag vollkommen ereignislos verstrichen. Nach wie vor durchqueren wir trübes Licht, ohne dass ich sagen ließe, ob es sich dabei um Morgengrauen oder um Abenddämmerung handelt. So ist jede Stunde gleich, und das vermutlich bis zu jenem Augenblick, an dem... Wieder hob Johnny den Kopf und starrte gedankenverloren vor sich hin. In seinem Gesichtsausdruck lag große Sorge. Nach einer Minute, in der das Smartphone ungenutzt in seiner Hand gelegen hatte, erlosch das Licht des Displays und das Gerät schaltete in den Standby-Betrieb. Crescentia Rausch ging zur Anrichte, öffnete eine der beiden Schubladen und griff sich eine Pappschachtel mit Teelichtern. Mit dieser kehrte sie zum Esstisch zurück, wo Lorna und Rosina ihr halfen, die Kerzen zu entzünden.
»Mei, bald haben wir alle davon aufgebraucht«, sagte sie. »Und dann? Natürlich könnten wir die Neondeckenlampen einschalten, aber dieses kalte Licht macht einen auf Dauer noch schwermütiger.«
Wieder sprang sie auf und wanderte unruhig im Raum auf und ab. Vor dem rechten Bullauge blieb sie stehen.
»Wie lange wird es wohl noch so weitergehen? Es wird nicht heller und nicht dunkler. Es wird einfach gar nichts. Das kann doch kein Mensch ertragen. Ich weiß nicht, wie die Wesen, die hier leben, das aushalten.«
Sie ließ sich wieder auf ihren Stuhl fallen. »Sie halten es nicht aus«, entgegnete Lorna kaum hörbar, den Blick zu Boden gerichtet.
»Was sagst du?«
Lornas fragiler Zustand fing an, Crescentia Rausch ernsthaft Sorge zu bereiten.
»Ich? Ach, nichts. Du hast noch nicht einmal deinen Kaffee ausgetrunken. Was ist mit euch beiden nur los? Rosina rührt ihre Tasse auch nicht an. Ihr müsst doch etwas zu euch nehmen, sonst werdet ihr krank. Wollt ihr das?«
Als sie keine Antwort erhielt, gab Crescentia Rausch es vorerst auf. Der Zustand ihrer Freundinnen tat ihr entsetzlich weh. Beiläufig rückte sie mit ihrem Stuhl ein Stück vom Tisch ab und spähte unauffällig unter die Tischplatte. Zu ihrer Erleichterung sah sie nur Rosinas dünne Beinchen baumeln, keinen Fischschwanz. Neben dem Kind auf der Eckbank lag ein Buch, das mit einem Lesebändchen markiert war. Crescentia Rausch nahm es und begann zur Ablenkung ein wenig darin zu schmökern. »In Dunst und Wolken sind sie eingehüllt, und niemals blickt der leuchtende Helios auf sie herab mit seinen Strahlen, weder wenn er zum bestirnten Himmel aufsteigt, noch wenn er sich vom Himmel her wieder zurück zur Erde wendet, sondern böse Nacht ist über die armen Sterblichen gebreitet.« Es war schwer zu beurteilen, woher der grüne Schimmer in Johnnys Kabine tatsächlich rührte. Von dem verzauberten Licht, das von außen in seine Kammer drang, oder vom Leuchten des Handy-Displays. Bäuchlings auf dem Bett liegend, das Smartphone immer noch vor sich auf dem Kopfkissen, war er dabei, seine E-Mail weiterzuschreiben. »Mit meiner Überzeugung, dass uns etwas Furchtbares kurz bevorsteht, bin ich nicht alleine. Die Nerven aller an Bord sind auf das Äußerste gespannt. Niemand spricht mehr als das Nötigste. Früher habe ich mir diesen Zustand der Ruhe manchmal sehnlichst herbeigewünscht. Jetzt aber liegt alles anders. Ich kann stündlich beobachten, wie die Qual der Ungewissheit sich tiefer in die Gesichter meiner Gefährten frisst und vermutlich auch in meines, wenn es doch nur endlich losginge. Das untätige Warten auf etwas, von dem man nicht weiß, was es sein wird, ist das bei weitem Schlimmste, was ich bisher erlebt habe.
Es beginnt das eigene Wesen, den eigenen Charakter zu zersetzen. Und vielleicht ist das ja der Plan, der hinter allem steckt. Denn was bleibt, wenn das Selbstvertrauen aufgebraucht ist, die gegenseitige Fürsorge, die Freundschaft, in gewisser Weise sogar die Liebe? Wohin der Verlust all dessen führt, haben einige an Bord bereits am eigenen Leibe erfahren, vor vielen Jahren. Und davor habe ich nun am meisten Angst, dass ich nicht mehr ich selbst bin, sondern nur noch eine Hülle, die bleibt, wenn der gute, der menschliche Kern zerfallen ist. Brovny, unser Maschinist, war vor kurzem bei mir und hat mich an etwas erinnert, das ich schon fast vergessen hatte. Das Etwas, von dem ich spreche, lag unter meiner Matratze. Es ist ein Schwert, das ich auf Island gefunden habe, in der Nähe des Vulkans Grimwasser. Das jedoch ist eine längere Geschichte. Jedenfalls habe ich dieses Schwert seit damals in meinem Bettkasten verwahrt, bis zu dem Tag, an dem ich es vielleicht brauchen würde. Johnny unterbrach für einen Moment und dachte nach. Dann schrieb er hastig weiter. Die Worte flossen förmlich aus ihm heraus. Ich habe das Schwert Brovny mitgegeben. Was er damit vorhat, habe ich nicht genau verstanden. Er war sehr ernst. Es kommt mir so vor, als sei der Tag, nun ja, der Tag, von dem ich anfangs gesprochen habe, nicht mehr weit. Professor Block, ich glaube, ich ertrage das alles nicht mehr. Ich ertrage es nicht. Erschöpft und zerrüttet ließ Johnny das Handy sinken. Die Position, in der er gelegen und getippt hatte, ließ nun seinen Körper schmerzen. Noch einmal hielt er inne und lauschte. Ein Geräusch drang zu ihm herauf. Es musste aus dem Maschinenraum kommen, ein dumpfes, gleichmäßiges Hämmern. Vier Männer standen im kalten Neonlicht des Kommandostands beisammen und starrten reglos nach draußen. Die Sorge vor dem, was jeder von ihnen inzwischen für unabwendbar hielt, schien ihre Gesichter zu lähmen. Ihre Züge glichen in Wachs gegossenen Masken. Mousson und der Kapitän waren schließlich die Ersten, in die wieder so etwas wie Leben fuhr. Sie beugten sich über den Besprechungstisch. Dort lag die Karte, die als einzige darüber Aufschluss gab, wo in Mologens riesigem Reich sie sich inzwischen befanden. Das Meer war nach wie vor dunkel und glatt. Eine Zeit lang hatte eine Gruppe jener Mischwesen, die nur aus den Augenwinkeln zu sehen waren, die Elmsfeuer stumm begleitet. Wiederholt waren am Horizont auch Inseln aufgetaucht und, sobald man den Blick auf sie richtete, wieder verschwunden. Eher zufällig hatte Mousson auf der von Aquilia hinterlassenen Karte eine sonderbare Entdeckung gemacht. Während eines kurzen Ausfalls der Neonröhren war ihm im Halbdunkel aufgefallen, dass auf dem alten Papier ein grüner Punkt schimmerte, etwa an der Stelle, an der sich ihr Schiff befinden musste. Umgehend hatte er den Kapitän darauf aufmerksam gemacht, und gemeinsam hatten sie verfolgt, wie dieser Punkt langsam, aber stetig seine Position veränderte. Er wanderte in dieselbe Richtung, in die auch die Elmsfeuer fuhr. Schließlich war kein Zweifel mehr möglich. Sie sahen auf dem vergilbten Pergament ihr eigenes Schiff fahren und erkannten beklommen, wie weit sie bereits in das Innere Olinars vorgedrungen waren. Deutlich weiter, als sie angenommen hatten. Unaufhaltsam näherte sich der phosphoreszierende Punkt dem zweiten der konzentrischen Schutzkreise, die durch eine dünne Linie ebenfalls in der Karte verzeichnet waren. Welche Gefahr Aquilia seinerzeit auf sich genommen hatte, um an dieses wertvolle Dokument zu gelangen, wurde ihnen nun in voller Deutlichkeit bewusst. Eine Frage aber hing bleischwer über allem. Wieso machte Mologen sich nicht bemerkbar? Warum schickte er nicht seine Armeen, um sie aufzuhalten? Es wäre ihm ein leichtes gewesen. Doch nichts dergleichen geschah. Seemeile für Seemeile kamen sie voran. Millimeter für Millimeter schwebte der grüne Punkt über das Papier. Immer näher kam er dem Herzen Olenars, Torturalmar, dem Turm der verlorenen Seelen. Unvermittelt wurden zwei der Männer unruhig. Mommsen und Henry Elm hatten weiter den Horizont abgesucht, während Mousson und der Kapitän in die Karte vertieft gewesen waren. Nun hatten sie etwas entdeckt. Zunächst waren es nicht mehr als ein paar Schatten, die in einiger Entfernung über den Himmel zogen. Doch sie kamen näher, und was schließlich Mommsen und Elms Aufmerksamkeit geweckt hatte, war die Tatsache, dass sie auch dann nicht verschwanden, wenn man sie direkt ansah. Mit großer Geschwindigkeit kamen sie näher, und Mommsen erkannte, dass die großen Schatten aus einer Vielzahl kleinerer Schatten bestanden. Sekunden später wurde ihm klar, worum es sich dabei handeln musste, und er alarmierte die anderen. Nun sahen es alle vier. Riesige, geflügelte Wesen, halb Fledermaus, halb Frau. »Harpien«, entfuhr es Mommsen kalt. »Es gibt sie also wirklich.
Für einen Augenblick schien er vergessen zu haben, wo sie sich befanden, an einem Ort, an dem eine Wirklichkeit, wie er sie meinte, nicht mehr existierte. Kurze Zeit später hatte der grauenerregende Schwarm sie erreicht. Wie Basstölpel stießen einige der Furien auf das Deck nieder, die scharfen Fänge gierig nach Beute ausgestreckt. Ihre weit gespannten, knittrigen Flügel knatterten laut und schluckten auch das letzte verbliebene Licht. Ihre Körper waren mit struppig-grauem Fell bewachsen. Allein die Hautnabel aufwärts war haarlos und von einem schmutzigen Dunkelblau. Der Farbton erinnerte an den Teint einer Wasserleiche. Das hüftlange, schwarze Haupthaar der Kreaturen war stumpf und verfilzt. Ihre Gesichter, wenn man überhaupt von solchen sprechen wollte, waren von violettem Grind überzogen. Die starren Augen blickten emotionslos und kalt. Anstelle einer Nase besaßen sie lediglich zwei dunkle Löcher in der Mitte des Kopfes, die sich bei jedem Atemzug öffneten und schlossen. Ihre Oberkörper waren mager und sehnig. Die Brüste baumelten an ihnen wie leere Beutel aus schlecht gegerbtem Leder. Noch unerträglicher als ihr Anblick war allerdings ihr Geschrei. Weder der Kapitän noch Mousson, Elm oder Mommsen konnten sich erinnern, jemals solch abstoßenden Geräuschen ausgesetzt gewesen zu sein. Die Schreie glichen dem Kreischen tausender Kreiden auf einer riesigen Tafel und waren dabei von einer solch tiefen Bösartigkeit, dass einem das Blut in den Adern gefror. Mommsen zog hastig ein Papiertaschentuch aus seiner Jacke, rollte zwei Fetzen davon zu Kugeln und steckte je eine davon in jedes Ohr. Es war also soweit. Die Phalanx des Heeres von Olinar hatte sie erreicht. Mologen hatte sich ihnen zugewandt. Die Vogelfrauen. Dunkle Schatten glitten vor den Fenstern der Kombüse vorüber, und die Schreie, die von außen hereindrangen, ließen das Geschirr in den Schränken klirren. Crescentia Rausch, Rosina und Lorna drückten sich auf der Eckbank ängstlich aneinander. Johnny saß ihnen gegenüber auf einem Stuhl. Lorna war kaum mehr als ein Schatten ihrer selbst. Ihr Anblick brach Johnny das Herz, und die Hilflosigkeit, zu der er verdammt war, machte ihn rasend. Crescentia Rausch hatte erneut ihr Buch vor sich aufgeschlagen und las mit tonloser Stimme mehr zu sich selbst als für die anderen. »Grausiger ist kein Scheusal als sie, und schlimmer ist niemals je eine Pest und ein Götterfluch aus den Wellen aufgestiegen, ein Vogelgezücht, scheußlich ihr Unrat, die Hände sind Krallen und ständig vor Hunger, aber keine Gewalt durchdringt das Gefieder und keine Wunde den Rücken.« Johnny sah sie vorwurfsvoll an. »Können Sie diese Schauergeschichten nicht für sich behalten, oder macht es Ihnen Spaß, den anderen Angst einzujagen, noch mehr Angst?«
»Das ist doch die Aeneis von Vergil«,
murmelte Rausch entschuldigend und schlug das Buch in einer fahrigen Bewegung zu. Noch im selben Moment tat es Johnny leid, sie so angefahren zu haben. Jedem von ihnen lagen die Nerven blank, und jeder beruhigte sich eben auf andere Weise. »Entschuldigen Sie bitte, ich habe es nicht so gemeint. Wir sind wohl alle ziemlich durch den Wind.« Crescentia Rausch lächelte müde. In einer Verlegenheitsgeste griff Johnny sich an den Hals. Seine Finger fanden die Kette, an der das Amulett hing. Vorsichtig zog er es unter dem Hemd hervor und drehte die dünne Goldscheibe hin und her. Browny hatte wirklich ein handwerkliches Wunder vollbracht. Keine Naht deutete darauf hin, dass dieses Schmuckstück einmal aus zwei Hälften bestanden hatte oder der Wucht eines Hammers ausgeliefert gewesen war. Nun entfaltete es also seinen vollen Zauber, wie immer dieser aussehen mochte. Seine Rückseite war, bis auf einen dünnen Rand aus blumenartigen Ornamenten, leer. Die Vorderseite hingegen zeigte die Komplettansicht eines fremdartigen, dabei aber menschenähnlichen Wesens. Ob es sich um eine männliche oder weibliche Kreatur handelte, verriet die Abbildung nicht. Deutlich zu sehen war allerdings, dass die Figur die Zähne fletschte, was ihr einen äußerst wütenden und aggressiven Ausdruck verlieh. Jedes Mal, wenn Johnny in der Vergangenheit dieses Antlitz betrachtet hatte, war er davon ausgegangen, es mit der Darstellung eines bösartigen Monsters zu tun zu haben. Erst jetzt, da er das Bild vollständig vor sich hatte, erkannte er die Ursache für die gebleckten Zähne. Es war nicht Wut, die das Wesen zur Raserei trieb, sondern Schmerz. In seinen Unterleib nämlich, das zeigte der untere Teil des Amuletts, hatte sich eine zweite, lindwurmartige Kreatur mit langen, scharfen Hauern verbissen. Die feine Gravur zeigte sogar das Blut, das aus der frisch gerissenen Wunde schoss. Mit einem Mal kam ihm ein bis dahin abwegiger Gedanke. Ohne es zu merken, sprach er ihn laut aus. »Was, wenn diese Harpien nicht von sich aus böse sind?« Was, wenn es einen exogenen Grund für ihre Aggressivität gibt? Einen Grund, der sich, wenn man ihn herausfindet, vielleicht beheben lässt? Doch während die anderen seinen Worten nachlauschten, wurde die Küchentür krachend aufgestoßen und Mommsen taumelte in den Raum. Crescentia Rausch sprang erschrocken auf. Der Steward sah zum Fürchten aus. Seine sonst stets ordentliche Mütze war vollkommen zerrissen und hing in Fetzen vom Kopf. Seine Uniformjacke war in einem ähnlichen erbärmlichen Zustand, dergleichen Hemd und Hose. Schuhe und Strümpfe musste er unterwegs verloren haben. Aus großen Schürfwunden an den Füßen rann Blut. Darüber hinaus war fast sein gesamter Körper von einer zähen, gelblich-weißen Flüssigkeit überzogen, die widerwärtig stank.
»Sie sind ja komplett vollgeschissen«, rief Crescentia Rausch.
Ihr war allerdings anzusehen, dass sie diese Feststellung nicht halb so lustig meinte, wie sie klang. Mommsen ließ sich stöhnend auf einen freien Stuhl fallen. Johnny untersuchte besorgt die Schrammen in seinem Gesicht und Mommsen schrie schmerzerfüllt auf.
»Der Captain hat mich hierher geschickt«, ächzte er, »um festzustellen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist.«
Seine Hand schnellte reflexartig zu einer Stirnwunde, die Johnny soeben mit einem Taschentuch berührte.
»Au, verdammt, tut das weh! Diese Bestien haben Krallen so scharf wie Skalpelle und mehr Kraft in ihren Fängen als Brovny und Mousson zusammen. Ich habe mir den Deckel einer Mülltonne als Schild über den Kopf gehalten. Sie haben ihn einfach zertrümmert, als sei er aus Glas. Zum Glück sind es von der Brücke zur Achternluke nur 6 Meter. Sonst wäre wahrscheinlich nichts mehr von mir übrig. Ah, tut das weh!«
Alle starrten ihn entsetzt an. Allein Lorna war wie paralysiert aus der Bank geglitten und zu einem der beiden Fenster gegangen. Reglos verfolgte sie das Treiben der flatternden Wesen vor der Scheibe. Sie wusste, was die anderen zum Glück nur ahnten, dass dies nicht mehr war als ein lächerlicher Anfang. Das Kreischen über dem Schiff nahm zu, je länger sich niemand von ihnen an Deck zeigte. Hin und wieder waren dumpfe, metallische Aufschläge zu hören, wenn eine der Harpien im Sturzflug das Deck berührte. Crescentia Rausch hatte Johnnys Vermutung über die Bosheit dieser Wesen schweigend zur Kenntnis genommen. Nachdenklich war sie in einem Winkel der Kombüse verschwunden und wenig später mit einem weiteren Buch zurückgekehrt. Der Umschlag und auch der Zustand der Seiten verrieten, dass es sich um ein sehr altes Exemplar handeln musste. Johnny hatte derweil ununterbrochen zu Lorna hinübergesehen. Noch immer stand sie am Fenster und sah bewegungslos nach draußen. Ihr Geist war unerreichbar fern. Crescentia Rausch nahm das Buch vor sich auf der Eckbank Platz und ließ die vergilbten Seiten durch ihre Finger gleiten. Ihre Miene zeigte höchste Konzentration. Während sie blätterte, murmelte sie unverständliche Sätze vor sich hin. Johnny wagte nicht, sie zu stören. Sie musste etwas auf die Spur gekommen sein, und er würde den Teufel tun, sie von dieser Spur abzubringen. Nach einer Weile, die ihm in seiner erzwungenen Tatenlosigkeit wie eine Ewigkeit vorkam, hob Crescentia Rausch schließlich den Kopf und sah ihn eindringlich an.
»Mir ist, als Sie das vorhin gesagt haben, etwas eingefallen.«
»Als ich was gesagt habe?«
»Das mit den exogenen Ursachen.«
Voller Eifer wandte sie sich wieder dem Buch zu.
»Dr. Elm«, sagte sie schließlich, »haben Sie schon einmal etwas von den Archaearekten gehört?«
Johnny schüttelte den Kopf.
»Ich war mir sicher, Sie hätten, weil nun ja...«
»Was sind denn die Archaearekten?« Johnny wurde ungeduldig. Rausch kratzte sich nachdenklich im Nacken.
Ja, »bei den Archaearekten handelt es sich um eine Art homerischen Apokryphen, ähnlich dem Buch Judith oder den Weisheiten Salomos in der Bibel, eben Schriften, die es nicht in den allgemein bekannten Kanon geschafft haben.« Unter dem Namen existiert eine lose Sammlung antiker Erzählungen, die sich keinem eindeutigen Urheber zuweisen lassen. Manche Altphilologen halten sie aus verschiedenen Gründen für Werke Homers. Andere Forscher aber lehnen diese These vollständig ab. Schließlich, so sagen sie mit Recht, sei noch nicht einmal gesichert, ob die Ilias und die Odyssee überhaupt von ein und derselben Person stammen. Wie auch immer, in einer dieser Geschichten wird tatsächlich ein Grund für die Bosheit der sogenannten Harpien erwähnt. Und ich glaubte mich zu erinnern, dass dieser Grund sich mit ihrer Vermutung deckt. Zur Sicherheit wollte ich aber noch einmal...«
Sie begann wieder in dem alten Buch zu blättern. Gleich darauf fingen ihre Augen zu leuchten an.
»Ja, da ist es!«
Johnnys Knie schlugen nervös gegeneinander.
»Wenn man diesen Zeilen hier Glauben schenken darf, ist es tatsächlich so, wie Sie vermutet haben, Dr. Elm.«
Johnny hob erwartungsvoll die Augenbraue. Crescentia Rausch bemerkte seine Unruhe.
Wenn Sie erlauben, fasse ich Ihnen meine Übersetzung kurz zusammen.
Er nickte heftig und Rausch spitzte konzentriert die Lippen.
Im 4. Kapitel der 1. homerischen Apokryphe steht geschrieben, dass die Harpien deshalb von so großem Hass erfüllt waren, weil niemand sich die Mühe machte, ihre gewissermaßen spezielle Schönheit zu erkennen. Jeder, den sie trafen, war schockiert von ihrer Hässlichkeit und ergriff panisch die Flucht. Dabei, so heißt es hier, seien die Harpien in alten Zeiten der Inbegriff von Milde und Freundlichkeit gewesen, ja sogar Symbole des Glücks. Die später eintretende Zurückweisung jedoch soll sie zu dem gemacht haben, als was wir sie heute erleben, boshafte, rachsüchtige Bestien.
Sie schlug das Buch zu. Johnny dachte hastig nach.
Wenn stimmt, sagte er ungläubig, was Sie mir soeben übersetzt haben, müsste man den Harpien also einfach mit Zuneigung und Respekt begegnen, um sie...
Er schüttelte den Kopf.
Aber wie soll das denn zu machen sein? Haben Sie mal nach draußen gesehen? Es lässt sich doch nicht durch eine gute Tat ausgleichen, was jahrtausende lang falsch gemacht wurde. Wo haben Sie dieses komische Buch überhaupt her?
Crescentia Rausch grinste.
Ich vermute, dass man es in meiner ehemaligen Klosterbibliothek immer noch verzweifelt sucht.
Sie lehnte sich zufrieden zurück. Ein Räuspern kam aus dem Hintergrund.
Ich glaube, ich hätte da eine Idee, Johnny.
Johnny sah überrascht hinter sich. Er hatte die Anwesenheit seines neuen Bruders ganz vergessen.
Und zwar welche?
Mommsen erhob sich von seinem Stuhl und rückte die von seiner Uniform gebliebenen Fetzen gerade.
Gehe ich recht in der Annahme, dass wir für dieses Unterfangen jemanden brauchen, der, nun ja, mit Frauen oder sagen wir weiblichen Wesen auf beängstigend einfühlsame Weise umgehen kann und der sich auch von anfänglicher Zurückweisung nicht entmutigen lässt?
Crescentia Rausch runzelte skeptisch die Stirn.
Sie kennen tatsächlich jemanden, der diese Fähigkeiten besitzt? Wieso ist mir der nie vorgestellt worden?
Ja, Putzi, fragte auch Johnny sich, wer an Bord sollte das denn sein? Mommsen lächelte nur wissend, nahm einen großen Kochtopf vom Haken und setzte ihn sich umgekehrt auf den Kopf. Einen zweiten reichte er Johnny. Als er im Gehen bereits die Tür erreicht hatte, sagte er schließlich,
»Komm, Bruder, wir haben etwas vor.«
Moussan lauschte. Durch das Kreischen der Harpien, die über dem Schiff kreisten, drangen Stimmen. Dem Tonfall nach befanden sie sich im Streit. Sekunden später wurde die Tür zum Kommandostand aufgerissen. Der kurze Gang über Deck hatte sowohl von Mommsen als auch von Johnny große Opfer gefordert. Beide boten einen furchterregenden Anblick. Der Kochtopf, den sie als Schutzhelm benutzt hatten, war völlig verbeult, was sich von Johnnys Kleidung nicht mehr behaupten ließ. Sein ehemals dicker Wollpullover hing ebenso in Fetzen wie seine Jeans. Über seine rechte Wange zogen sich blutend mehrere tiefe Schrammen. Beide Körper waren über und über von Exkrementen verklebt, die neben dem Gestank auf der Haut sehr schmerzhafte Verätzungen hervorriefen. Nachdem er die Bestien aus nächster Nähe gesehen hatte, hielt Johnny es ohnehin für ein Wunder, dass sie beide noch am Leben waren oder zumindest nicht weit schwerere Verletzungen davongetragen hatten. So standen sie nun vor den Offizieren und versuchten, sich zu beruhigen. Johnny aber wollte genau das nicht gelingen. Kaum hatte sein Puls sich halbwegs normalisiert, kehrte die Wut über das zurück, was Mommsen ihm auf dem Weg zur Brücke vorgeschlagen hatte.
»Das ist die mit Abstand blödsinnigste, nein, ich korrigiere mich, menschenverachtendste Idee, die mir je zu Ohren gekommen ist.«
Sein Gesicht war bleich vor Zorn.
»Und wir werden sie nicht in die Tat umsetzen, basta!«
Mommsen sah ihn an, als könne er nicht im geringsten nachvollziehen, warum Johnny so heftig reagierte.
»Und wieso nicht?«
Johnny verschlug es erneut die Sprache.
Was um alles in der Welt war in diesen Kerl gefahren? Zogen sie nicht alle am selben Strang? Konnte sein eigener Bruder nicht verstehen, dass es ihm unmöglich war, das Leben seines...
In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken.
Er musste sich irgendwie Luft machen. Also schrie er Mommsen mitten ins Gesicht. »Ich werde keinesfalls zulassen, dass du meinen Vater diesen Furien dort draußen zum Fraß vorwirfst!«
Danach herrschte Schweigen. Das Kreischen über ihnen hielt an. Inzwischen waren die Harpien dazu übergegangen, die Deckaufbauten durch gezielte Angriffe zu zerstören. Einigen von ihnen war es sogar gelungen, fest verschweißte Bodenplatten aus dem Oberdeck zu reißen. Wie lange würde die Elmsfeuer solchen Attacken noch standhalten? Mommsen begegnete Johnnys Wut mit Ruhe, äußerlich zumindest.
»Er ist auch mein Vater. Hast du das vielleicht vergessen?«
Sein aufrichtiger Blick und die Art, wie er das sagte, ließen auf einen Schlag den inneren Druck aus Johnny entweichen. Zwar war er noch immer dagegen, seinen bzw. ihren Vater diesen Kreaturen auszusetzen. Er glaubte ganz und gar nicht an einen Erfolg. Doch ihm wurde in diesem Moment klar, dass nicht er es war, der darüber zu entscheiden hatte. Also trat er einen Schritt zurück und lauschte schweigend Mommsens Ausführungen. Er hörte, wie sein Bruder dem Kapitän und seinen beiden Offizieren erklärte, was Crescentia Rausch ihnen in der Kombüse übersetzt und auf welche Idee ihn das gebracht hatte. »Von allen Möglichkeiten, die uns bleiben, etwas gegen diese Kreaturen zu unternehmen, halte ich diese für die aussichtsreichste.« Er sagte es sehr ernst, und Johnny hatte keinen Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Worte. Der Kapitän, Mousson, vor allem aber Henry Elm, hatten sich das Plädoyer höchst aufmerksam angehört. Nun, da alles gesagt war, warteten die beiden Söhne auf eine Entscheidung. Der alte Elm sah sie an. In ihm arbeitete es, das war deutlich zu erkennen. Johnny spürte, wie seine Hände vor Anspannung kalt wurden und zu kribbeln begannen. Sein Atem ging flach. Wie würde ihr Vater sich entscheiden? Nach quälend langen Sekunden schließlich hellte Henry Elms Miene sich auf.
»Nun gut«, sagte er beinahe heiter, »dann wollen wir die Ladies mal nicht länger warten lassen.«
Damit fiel der letzte Rest Vertrauen, den Johnny zu diesem Mann, seinem Vater, gehabt hatte, tonlos in sich zusammen. Nein, Henry Elm war nicht der, den er sich in den Träumen der vergangenen Jahre erhofft hatte. Er war kein Vorbild, kein Beschützer. Er trug vielleicht denselben Namen wie er, doch er war nicht mehr als ein dahergelaufener Irrer. Und er, Johnny, musste sich nun fragen, hatte er tatsächlich etwas anderes erwartet, nach allem, was dieser Mann seiner Mutter angetan hatte? Doch wenn er geglaubt hatte, mit dieser Entscheidung seines Vaters sei der Tiefpunkt, moralisch wie emotional, erreicht, irrte er. Im selben Moment nämlich fiel Mousson ein, »Ich denke auch, dass die Sache einen Versuch wert ist.« Mommsen ließ ein erleichtertes Seufzen hören. »Aber«, fuhr Mousson fort, »ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, all diese Furien auf einmal zu zähmen.« Er machte eine Pause. »Deshalb halte ich es für das Beste, wenn wir nur eine von ihnen fangen, sie in Ketten legen und erst dann soll Henry sich ihr nähern.« Benommen taumelte Johnny rückwärts und fand an der Wand Halt. »Währenddessen«, hörte er Moussons Stimme, »werden wir übrigen versuchen, ihn mit unseren Gewehren den Rücken freizuhalten. Alles andere ist zu gefährlich.« Johnny wurde übel. Diese Männer waren von allen guten Geistern verlassen. »Jetzt brauchen wir nur noch einen Köder.« »Etwas, worauf diese Biester mit Sicherheit reagieren.« Wieder machte Mousson eine Pause. Johnny kämpfte gegen einen Würgereiz. Dann kam es.
»Mommsen, gehen Sie noch einmal los und holen Sie Rosina.«
Die Stimme des Steuermanns war völlig emotionslos. Johnny spürte, wie ihm die Beine wegsackten. Er musste sich verhört haben. Mousson hatte nicht die Rosina gemeint, nicht jene Rosina, die in diesem Moment nichtsahnend in der Kombüse saß und in ihrer Tasse rührte. Er krallte sich an einem der Kartenschränke fest, um nicht umzukippen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Mommsen sich erneut den Kochtopf aufsetzte, ein Gewehr nahm und auf den Ausgang zuging. Nein, er durfte nicht zulassen, dass so etwas passierte. Er musste Mommsen aufhalten und die anderen von ihrem kaltblütigen Vorhaben abbringen. Aber wie? Denk nach, Johnny, denk nach. Mommsens Hand berührte bereits die Türklinke, als es ihm endlich einfiel. Er nahm seine ganze Kraft zusammen und taumelte entschlossen in die Mitte des Raums. Dort angekommen, stieß er beide Beine in den Boden. »Nein!« schrie er, und sein Gesichtsausdruck musste dabei derart fanatisch wirken, dass Mousson und sein Vater erschrocken zurückwichen. Als er sich sicher war, dass alle ihm zuhörten, schob er die linke Hand in seinen Hemdkragen und rief, »Komm sofort zurück, Putzi. Wenn du nur einen Schritt vor die Tür setzt, nehme ich dieses Amulett hier und werfe es über Bord. Dann fahren wir alle zur Hölle.«
In Ketten. Putzi Mommsen sah Johnny eindringlich an. In seinem Blick lag große Traurigkeit. Auf vieles waren sie vorbereitet gewesen, darauf nicht. Mousson hatte Johnnys Drohung mit unerbittlicher Härte beantwortet. Die Umstände hatten sich tatsächlich geändert, das war nun endgültig klar. Mologens Macht hielt sie fest im Griff. Johnny wollte seinem Bruder die Demütigung ersparen, Hand an ihn legen zu müssen. Schließlich tat dieser nur, was man ihm befohlen hatte. Also ging er aus freien Stücken in den dunklen Raum, der sich vor ihm öffnete. Ein letzter Blick zurück, ein kurzes Nicken auf beiden Seiten, dann fiel die schwere Tür hinter ihm ins Schloss. Er hörte, wie ein Schlüssel zweimal umgedreht und ein Riegel vorgeschoben wurde. Langsam entfernten sich Mommsens Schritte. Dann war Johnny allein. Nach und nach gewöhnten seine Augen sich an die Umgebung. Durch einen schmalen Schlitz unterhalb der Decke fiel schwaches Licht. Das also war sie, die berüchtigte Arrestzelle, in der Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger einen großen Teil ihrer Reise verbracht hatten. Johnny kam es vor, als lägen diese Ereignisse Jahre zurück. Er sah sich um. Bis auf zwei schmale Pritschen, einen Hocker aus Holz und eine nackte, ramponierte Kloschüssel war der Raum leer. Aus Gewohnheit griff er sich in den Nacken und fasste dabei ins Leere. Mit einem Ruck hatte Mousson ihm das Amulett vom Hals gerissen und es an sich genommen, bevor er ihn hatte abführen lassen. Offiziell war er, Johnny Elm, nun ein Meuterer. Und damit hatte er die schreckliche Gewissheit. Der Feind kam nicht von außen, noch nicht. Seine vorderste Kampflinie lag in ihren eigenen Reihen. Dabei wollte Johnny doch dasselbe wie alle anderen an Bord. Oder etwa nicht. Er schob seine Hand in die linke Hosentasche und seufzte erleichtert auf. Das Handy immerhin hatte man ihm gelassen, bevor man ihn weggesperrt hatte wie einen tollwütigen Hund. Erschöpft ließ er sich damit auf eine der Pritschen sinken. Die Federung quietschte scharf. Den Rücken an die kalte Metallwand gelehnt, öffnete er eine neue E-Mail-Maske und begann zu schreiben. »Mir scheint, verehrter Professor Block, das Leben fließt so lange in geregelten Bahnen dahin, bis man dem irrigen Glauben erliegt, alles daran zu kennen. Erst dann schlägt es einen Haken, um danach nie wieder so zu sein, wie es einmal war. Jedenfalls kommt es mir so vor, nur dass mein Leben inzwischen zu einer Art Traum geworden ist, zu einem fürchterlichen, nicht enden wollenden Albtraum. Während ich dies schreibe, wird zwei Decks über mir ein unschuldiges Kind den abscheulichsten Bestien zum Fraß vorgeworfen, die ein menschliches Gehirn ersinnen kann. Mich selbst hat man kurzerhand eingesperrt und so zu absoluter Hilflosigkeit verdammt. Es lässt sich schwer in Worte fassen, wie unerträglich das Geschreibe sagt der Bestien ist, zumal jetzt, da sie leichte Beute wittern. Selbst hier, unter mehreren Schichten massiven Stahls, bringen einen diese Laute dem Wahnsinn nahe. Wie also muss ich erst die kleine Rosina fühlen, im Angesicht eines schmerzhaften und völlig sinnlosen Todes? Und wie diejenigen, die das Kind ohne jeden Skrupel zur Abschlachtung freigeben? Sie irren sich, wenn sie glauben, die Gefahr dadurch abzuwenden. Sie selbst sind die Gefahr. Diese Furien sind nicht mehr als Handlanger einer viel größeren Macht, einer Macht, die uns wie Insekten vernichten wird, wenn die Zeit gekommen ist und wenn wir uns nicht endlich gegen sie verbünden. Irritiert ließ Johnny an dieser Stelle das Smartphone auf den Schoß sinken und lauschte. Das furchtbare Kreischen und Schreien, das bis eben jeden seiner Gedanken zu einem Kraftakt gemacht hatte, war mit einem Mal verstummt. Von einer Sekunde zur anderen herrschte gespenstische Stille.
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf. Shh.